NDR Info. Themen des Tages.
Und die Themen des Tages kennen keinen Brückentag. Willkommen an diesem 30. Mai. Heute Abend bei uns im Interview die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Denn die neue Regierung zündet ja den Turbo, wie sie verspricht, mit einem Sofortprogramm für die Wirtschaft. Veronika Grimm warnt allerdings vor zu teuren Wahlgeschenken. Wir sprechen gleich drüber. Und wir schauen auf die Ankündigung der israelischen Regierung, 22 Siedlungen im Westjordanland bauen zu wollen. Der israelische Verteidigungsminister spricht ja heute von einem jüdisch-israelischen Staat im Westjordanland. Unser Korrespondent berichtet gleich, was das für die Region neben dem Gazakrieg bedeutet. Und in der Schweiz erwarten Experten nach dem Bergsturz stündlich immer noch das Überlaufen des Stausees. In zwei Gemeinden sollen die Bewohner sich fluchtbereit halten. Wir sprechen mit einem Experten darüber, ob und wie man solche Katastrophen früher erkennen kann. Ich bin Nina Zimmermann und das sind unsere Themen des Tages. Steuersenkungen, Investitionsanreize und einfachere Regeln für Unternehmen. Mit diesem Sofortprogramm will die neue Koalition aus Union und SPD die Wirtschaft ankurbeln. Und sie machen Tempo. Noch vor der Sommerpause sollen konkrete Beschlüsse umgesetzt werden. Die deutsche Industrie begrüßt in Teilen dieses Sofortprogramm, aber mahnt auch zur Eile. Und deswegen schauen wir auf dieses geschnürte Paket nochmal und fragen, wie tragfähig ist es denn? Was bringt es dem Standort Deutschland und was fehlt noch? Die Ökonomin Veronika Grimm ist ja seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft, eine sogenannte Wirtschaftsweise, und sie kritisiert dieses Sofortprogramm. Für sie ist das alles, Zitat, höchst fragwürdige Wahlgeschenke. Ich konnte sie heute Nachmittag sprechen und habe gefragt, Wahlgeschenke an wen?
Ja, man hat ja in dem Sondierungspapier vor den Koalitionsverhandlungen schon versprochen, den Umsatzsteuersatz auf die Gastronomie zu senken, Agrardieselsubventionen zu verteilen und die Mütterrente auszuweiten. Und das sind natürlich kostspielige Maßnahmen in einer Zeit, in der wir uns solche Wahlgeschenke eigentlich gar nicht leisten können, weil ja das Land in einer Wachstumsschwäche ist und wirklich wieder auf den Wachstumskurs kommen muss.
Also ist das alles Sätzen sechs oder finden Sie in diesem Sofortprogramm im Denken der neuen Regierung auch was Gutes, was Tragfähiges?
Ja, es gibt einige gute Ansätze. Das reicht natürlich noch nicht, aber die Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, die Absenkung der Stromsteuer, das sind zielführende Maßnahmen. Auch das Handels- und Investitionsabkommen mit Ländern weltweit schneller vorangetrieben werden sollen, das ist sicherlich genau der richtige Weg. Und auch die Vorsätze zur Beschleunigung etwa von Genehmigungsverfahren. Das ist eine Richtung, in die man gehen muss, aber es ist natürlich zu hoffen, dass man hier Erfolg hat, weil das wurde natürlich auch von allen Vorgängerregierungen schon versucht. Nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.
Ist denn grundsätzlich dann Ihre größte Kritik, dass man sagt, ja, selbst wenn ihr auf der einen Seite was versprecht, die Einnahmenseite, die stimmt nicht mehr, weil ihr gleichzeitig eben mit der Mütterrente auch große Löcher reißt?
Ja, das Land ist ja seit Jahren in einer schweren Strukturkrise und eigentlich braucht es Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen strukturell verbessern und auch die immer weiter steigenden Sozialausgaben dämpfen. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass die Sozialausgaben stärker ansteigen als unsere Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das geht auf Dauer nicht gut. Man hat sich da durchgehangelt eine ganze Zeit lang und die Friedensdividende aufgebraucht, also relativ niedrige Verteidigungsausgaben genutzt, um in die sozialen Sicherungssysteme mehr Geld zu kanalisieren. Das geht jetzt aber nicht mehr. Jetzt macht man das aktuell über Verschuldung, dass man sich diese Spielräume schafft. Aber das ist natürlich auch nicht auf Dauer durchzuhalten. Hier muss es Strukturreformen geben und die werden in diesem Sondierungspapier überhaupt nicht angegangen.
Also wenn Sie jetzt den Gegenvorschlag machen, was müsste passieren? Wie sollten diese Strukturreformen ausschauen, damit Deutschland tatsächlich wirtschaftlich in Schwung kommt?
Ja, eine ganz große Lücke klafft bei der notwendigen Reform der sozialen Sicherungssysteme, also Rentenreformen und eine Reform der Pflegeversicherung. Auch im Gesundheitssystem werden essentiell, um die Tragfähigkeit dieser Systeme wiederherzustellen. Und die Maßnahmen sind seit langem bekannt. Also die Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung, Anstieg der Bestandsrenten mit dem Preis statt dem Lohnniveau, also um da den Kostenanstieg zu dämpfen und die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Alles drei macht man nicht und macht stattdessen Maßnahmen, die entweder die Kosten steigen oder die eigentlich nur Luftnummern sind, wie die Integration der Beamten in die Rentenversicherung, was vorgeschlagen wurde. Das dämpft natürlich die Kosten überhaupt nicht, sondern generiert nur umfangreiche gesellschaftliche Diskussionen, aber löst das Tragfähigkeitsproblem der Rentenversicherung eben nicht. Und da muss man dringend umsteuern.
Jetzt sind Regierungen bei uns auf Zeit gewählt. 4 Jahre hat man in der Regel und danach schielt man ja auch schon wieder auf Wähler. Stimmen, was so manche unpopuläre Entscheidung auf die lange Bank auch schiebt. Aber wie viel Zeit bleibt der Politik gerade überhaupt noch, um den Standort Deutschland wirklich zu stärken?
Ja, wir müssen uns eben klar machen, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben. Wir sehen ja eine Verschiebung der geopolitischen Ordnung, weil einfach die Bedeutung, auch die wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Industriestaaten relativ unbedeutender wird und die Schwellenländer, zum Beispiel China, wirtschaftlich erfolgreicher sind und deswegen auch Wirtschaftskraft erlangen. Wir müssen uns behaupten in dieser Welt. Und das tun wir nur, indem wir unser Wachstum zurückholen. Und dazu braucht es eine Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme, also ein Abbau der Kosten, des Kostenanstiegs und auch Abbau von Regulierung, Flexibilisierung an den Arbeitsmärkten und eine schnellere Senkung der Unternehmenssteuer, damit bei uns wieder das Wachstum dynamischer zurückkommt. Und ich glaube, wir haben da durchaus Zeitdruck, weil sowohl China als auch die USA uns einfach technologisch weit voraus sind in den entscheidenden Bereichen, die Wachstum bringen, nämlich bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung. Und da müssen wir den Anschluss in Europa finden, sonst haben wir eben in Europa nicht nur ein Wachstumsproblem, nicht nur die sozialen Probleme, die daraus erwachsen, sondern eben auch ein Sicherheitsproblem.
Sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Sie rückt die Beschlüsse der neuen Regierung und fordert andere Schwerpunkte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Hier in unseren Themen des Tages. Während im Gazastreifen die humanitäre Katastrophe eskaliert und die internationale Gemeinschaft um eine Waffenruhe ringt, kündigt die israelische Regierung jetzt den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland an. Diese Entscheidung trifft auf scharfe Kritik, da sie die Spannung in der Region ja weiter verschärft und die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung weiter schwinden lässt. Israel will konkret diese 22 Siedlungen bauen. Zudem spricht auch der Verteidigungsminister Katz, dass man einen israelisch-jüdischen Staat dort in diesem Gebiet aufbaut. Unser Korrespondent aus Tel Aviv ist zugeschaltet, Julio Segador. Dieser Schritt jetzt, wie ist denn der einzuordnen?
Also es ist auf jeden Fall eine Reaktion auf Emmanuel Macron, der in Singapur bei seinem Staatsbesuch eben gesagt hat, dass man darüber nachdenken müsste, einen palästinensischen Staat zu errichten und dass auch ein palästinensischer Staat errichtet werden müsse und dass man Sanktionen auch gegen die israelische Regierung aussprechen sollte. Und daraufhin hat Israel Katz, der israelische Verteidigungsminister, eben gesagt, wir werden auf jeden Fall einen jüdisch-israelischen Staat in der Westbank im Westjordanland bauen. Wie ist das einzuordnen? Es ist Ausdruck des Druckers, unter dem Israel steht, weil inzwischen in der Tat nur noch die USA hinter Israel stehen, wegen der Kriegsführung in Gaza. Auf der anderen Seite ist es eigentlich nur die Reaktion und der Ausdruck dessen, was faktisch schon Gebiet. Wir haben über 330 Siedlungen und Außenposten im von Israel besetzten Westjordanland. Jetzt werden, Sie haben es eingangs gesagt, 22 neue Siedlungen legalisiert gebaut. Und es zeigt einmal mehr, eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht mehr möglich. Der palästinensische Staat kann im Grunde gar nicht mehr errichtet werden, weil er durchzogen ist mit israelischen Siedlungen und Außenposten. Also es ist letztlich eine Umsetzung dessen, was schon faktisch der Fall ist.
Die Regierung in Jerusalem beruft sich dann immer auf historische oder auch biblische Bindung an das Westjordanland. Die meisten anderen internationalen Staaten betrachten genau diese Siedlungen in den eroberten Gebieten ja als illegal, also als Verstoß gegen das Völkerrecht.
Genau, das ist ja nicht israelisches Staatsgebiet. Es gibt die Vereinbarungen von Oslo von 1993, die eigentlich immer noch gelten, auch wenn viele Leute sagen, dass eben diese Zwei-Staaten-Lösung tot ist. Und in der Tat ist es ja so, dass Palästina als Staat von den Vereinten Nationen nie anerkannt worden ist. Aber dem Völkerrecht nach, den Vereinten Nationen nach, sind diese Siedlungen illegal. Das war aber Israel ziemlich egal in den vergangenen 20 Jahren. Ich habe die Zahlen eben gesagt, wir haben über 350 Außenposten und Siedlungen mit mehr als einer 500.000 Siedlern, die eben da im palästinensischen Territorium auch jetzt leben. Da gilt zum Teil israelisches Recht auch. Also die zahlen auch Steuern an den israelischen Staat. Und man muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ob nicht das, was Israel Katz heute gesagt hat, ob das eigentlich faktisch nicht schon längst der Fall ist.
Vielleicht schauen wir noch auf das Innenleben in der Regierung. Wir haben auf der einen Seite Netanyahu, Sie haben schon angesprochen, der Verbündete in den USA mit Donald Trump ist irgendwie doch noch an der Seite. Aber gleichzeitig ja auch die extrem Rechten in der Regierung. Wer führt jetzt gerade diesen Vorstoß an?
Also diesen Vorstoß, der wird natürlich von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, angeführt. Aber seine Regierung, die steht und fällt letztlich mit den rechtsextremen Partnern. Und wenn man sieht, wie heute Netanyahu seinen rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich gelobt hat, der gesagt hat, alles, was jetzt in Gaza passiert mit diesem neuen Verteilzentrum, das war eigentlich seine Idee. Ich hätte schon viel eher auf ihn hören müssen. Da sieht man, er steht eben hinter den Rechten. Und man muss auch ganz offen sagen, wenn er diese rechtsextremen Koalitionspartner nicht an seiner Seite hätte, dann würde seine Regierung zerbrechen. Und er will politisch überleben. Das geht nur mit dieser Regierung. Und er wird auch wirklich nicht sich jetzt andere Koalitionspartner holen, egal wie groß der Druck wird, international. Und ich kann eigentlich nur den ehemaligen israelischen Botschafter in den USA, Michael Oren, zitieren, der vor wenigen Tagen gesagt hat, eigentlich haben wir inzwischen die ganze Welt gegen uns, nur noch die USA stehen an unserer Seite. Aber das ist, was für Benjamin Netanyahu auch zählt, eben der Rückhalt, dass die USA weiter Israel unterstützen. Sie unterstützen Israel militärisch und Donald Trump hat ganz klar geäußert, dass er hinter Israel steht, anders als Joe Biden, der ja doch auch die Waffenlieferungen etwa gekoppelt hatte an die Hilfslieferungen in Gazastreifen. Bei Trump ist das nicht der Fall. Er hat Netanyahu grünes Licht für seine Politik gegeben und auch für den militärischen sehr, sehr harten Einsatz im Gazastreifen. Und solange diese Unterstützung da ist, wird sich so schnell nichts ändern.
Dann erstmal vielen Dank nach Tel Aviv. Weit unser Korrespondent Julio Segador. Die israelische Regierung hat den Bau von 22 weiteren neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt. Ein Thema des Tages heute bei uns. Vorgestern ereignete sich ja im Schweizer Lötschental eine verheerende Naturkatastrophe. Ein massiver Felssturz am kleinen Nesthorn brachte rund 9 Millionen Tonnen Gestein ins Rutschen, begrub das Dorf Platten unter sich. Da waren die Bewohner allerdings schon in Sicherheit gebracht. Die gigantischen Geröllmassen verstopfen jetzt aber das Flussbett der Lonza. Ein Stausee hat sich gebildet, droht überzulaufen, bedroht auch weitere Gemeinden. Thomas Wagner aus der Schweiz hat den aktuellen Stand für uns.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. 2 Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über 2 umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Soweit Thomas Wagner, Korrespondent in der Schweiz. Diese Katastrophe im Lötschental hat die Verwundbarkeit, gerade alpiner Regionen, noch einmal vor Augen geführt. Professor Jan Beutel von der Universität Innsbruck ist Experte für drahtlose Sensornetzwerke zur Überwachung von Veränderungen genau in diesen Gebirgsregionen. Mit seiner Forschung trägt er also dazu bei, Risiken wie solche Felsstürze besser zu verstehen und auch frühzeitig zu erkennen. Das hat auch geklappt, denn er hat dort in der Region schon vor 12 Jahren entsprechende Messgeräte aufgestellt und die Entwicklung quasi im Büro live mitverfolgen können. Aber durch diese Technik konnten die Menschen eben auch frühzeitig gewarnt werden. Ich habe Jan Beutel gefragt, kann man jetzt, also knapp 2 Tage nach dem Abbruch, sich schon um so etwas kümmern wie die Räumung des Flussbettes unten im Tal? Oder muss man eben immer noch weiter nach oben schauen, was dort oben an den Alpen von der Gefahr droht?
Also beides. Also die Räumung in Talnähe, daran ist noch wahrscheinlich mehrere Tage nicht zu denken. Also die, Sie müssen sich vorstellen, diese Masse ist also Felsen, das sind Bäume, das ist ein Haufen Sand und Staub, der durch das Zerschlagen der Felsen entstanden ist und eine wahrscheinlich gleich große Menge Wasser und Eis. Ja, und das ist unglaublich weich und fast flüssig. Das kann man nicht betreten. Ja, und die große Gefahr ist jetzt eben auch, dass sich das möglicherweise nochmal beschleunigt und auf den Weg macht. Also das ist die eine Geschichte. Und dann sind natürlich im Bereich des Sturzkegels und des ganzen Sturzraums weitere Abbruchprozesse. Also dieses Sediment wurde ja nicht nur am Boden abgelagert, sondern in die Hänge hineingedrückt, fast wie so ein Spritzbeton auf der Baustelle, aber verfestigt sich nur ganz langsam. Und oben vom Berg drohen nach wie vor Felsabbrüche.
Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, warum dieser Berg, das kleine Nesthorn und der Birchgletscher so ins Rutschen kamen in diesen ganz hohen Gefilden.
Genau, also es sind 2 Komponenten. Ja, es ist einerseits ein Teil eines Berges, ein Teil der Gratpartie ist instabil geworden. Das ist in der Erdgeschichte und im längeren Horizont ein ganz normaler Prozess. Ein Prozess der Erosion, einfach in dieser Dimension und dass es sich sehr, sehr plötzlich sehr zugespitzt hat, ist es eine ganz spezielle Situation. Und dieser große Bergsturz ist eben auf einen Gletscher gefallen. Und zuerst hatte man große Angst, dass das sofort den Gletscher auseinanderreißt und gleich mitnimmt und alles zusammen sofort gleich weiter ins Tal geht. Das ist ein bisschen besser gelaufen. Also dort ist nicht das Schlimmste, das Worst-Case-Szenario eingetreten, sondern es ist zuerst mal eben in kleineren Felsstürzen dieser Bergschutz vonstatten gegangen und das Material ist auf dem Gletscher liegen geblieben. Aber dadurch war die Geschichte eben nicht zu Ende, weil Gletschereis ist eben relativ weich und duktil verformbar. Und diese riesengroße Last von geschätzt 9 Millionen Tonnen lagen jetzt eben auf diesem Gletscher und haben diesen Gletscher ins Tal gedrückt.
Jetzt ist es natürlich müßig, im Fall von Naturkatastrophen von vermeidbar zu sprechen. Und durch die Messtechnik, die auch Sie mit erforscht haben, konnte man zumindest im Frühwarnsystem schon ein bisschen eher drauf kommen. Aber ist sowas irgendwie anders abzuschwächen durch Technik, durch Schutzmaßnahmen im weiteren Vorfeld?
Nein, also Schutzmaßnahmen für Ereignisse dieser Dimensionen gibt es nicht und wird es auch garantiert nicht geben. Das sind einfach zu große Ereignisse. Also wenn man jetzt sieht, eben diese Wunde, die dort in das Tal geschlagen wurde, also es hat eine komplett andere Topografie. Ja, also auch gerade im unteren Bereich, der dem Dorf gegenüber lag, also dort sind ganze Hänge disloziert worden, ja, und das ist etwas, also da kann man mit einem Lawinendamm oder mit einer Beästigung des Bodens gar nichts ausrichten.
Und wenn Sie jetzt auf diesen Bergsturz im Lötschental schauen, was verrät uns das auch über die Geschwindigkeit des Klimawandels in den Alpen, wenn Sie auch sagen, naja, so richtig aufhalten kann man das eh nicht, also müssen wir ja drauf schauen, wie oft es dann jetzt passieren kann, oder?
Ganz genau. Und da fällt vor allem auch auf, und das nicht nur in den Berggebieten, dass eben die Berichte über die Klimaerwärmung speziell in den letzten Jahren einfach nochmal eine ganz andere Quantität dargestellt haben. Also sie sind qualitativ anders, aber vor allem auch quantitativ. Dass man hat jetzt eigentlich in den letzten Jahren regelmäßig vom noch wärmeren Sommer oder noch wärmeren Winter oder noch mehr einen Monat gehört, und zwar mit großem Abstand. Und das manifestiert sich in den Diagrammen, die regelmäßig auch gezeigt und diskutiert werden. Und im Hochgebirge ist alles nochmal eine Spur empfindlicher. Im Kontext des Klimawandels spricht man von den Bergregionen als dem dritten Pol. Und die Polarregionen sind eben besonders sensibel, und so auch das Hochgebirge.
Sagt der Gletscherexperte Jan Beutel. Er ist Professor mit dem Schwerpunkt hochalpine Kryosphäre an der Universität Innsbruck und auch ausgebildeter Bergführer. Im Gespräch haben wir nochmal vertieft, was uns der Bergsturz im Lötschental über die Entwicklung der Alpen im Klimawandel sagt. Hier in den Themen des Tages. Polen wählt übermorgen einen neuen Präsidenten. Stichwahl. Und auch Richtungswahl. Zwischen dem liberalen Warschauer Bürgermeister und Pro-Europäer Trzaskowski und dem Nationalpopulisten Naftowski von der Peace-Partei. Kurz vor der entscheidenden zweiten Runde, jetzt am Sonntag, liefern sich die beiden Kandidaten ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine Umfrage von heute zeigt, Nawrocki mit 50%, knapp vor Trzaskowski auf 49% der Stimmen, auf die er jetzt kommen würde. Unterstützung für den rechtsnationalen Kandidaten kommt jetzt im Endspurt aus den USA, aus dem Trump-Lager. Zum Beispiel von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, die extra zu Besuch nach Polen gekommen ist.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Soweit die EU-Heimatschutzministerin Kristi Noem. Unser Korrespondent Martin Adam berichtet es eben nochmal, wie die Trump-Regierung bei dieser polnischen Präsidentschaftswahl mitmischt.
Karol Nawrocki steht in Washington im Oval Office des Weißen Hauses und lächelt. Daumen hoch. Neben ihm steht US-Präsident Donald Trump. Selbe Geste. Das Foto der beiden Anfang Mai ist ein Hauptgewinn für die Kampagne der rechtspopulistischen PiS im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Du wirst gewinnen, soll Trump Nawrocki gesagt haben. Ende Mai legt das Weiße Haus nach und schickt Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen.
Ich hatte gerade die Gelegenheit, Karol zu treffen. Und hört mal, er muss der nächste polnische Präsident sein.
Ruft Noem bei einem polnischen Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC. Mit Nawrocki an der Spitze werde Polen Europa zurückführen auf den konservativen Weg und zu der Erkenntnis, so Noem, dass Menschen ihre Rechte nicht von, Zitat, irgendwelchen Bürokraten erhalten, sondern von Gott. Dann holt sie aus gegen Nawrockis Kontrahenten, den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
Dass die Peace-Partei seit Jahren Angst macht vor Geflüchteten, vor der EU, vor den Deutschen, dass die Peace-Wählerschaft Trzaskowski eher für einen neoliberalen Großstadtschnösel hält als für einen sozialistischen Weltenzerstörer, alles Details, mit denen sich Noem nicht belastet und die Peace auch nicht. Hauptsache Unterstützung aus den USA. Die haben 10.000 Soldaten in Polen stationiert und gelten als Lebensversicherung gegen Russland. Trzaskowskis Seite, die regierende Bürgerkoalition, setzt auch auf die USA, aber eben in Verbindung mit einem starken Europa. Als Kristi Noem in Polen ist, reist Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz deshalb demonstrativ zu seinem US-Pendant Pete Hegseth.
Jesteśmy najbliższym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
Wir sind der engste Partner der Vereinigten Staaten in Europa. Es gibt keinen zweiten Verteidigungsminister weltweit, der sich so häufig mit dem US-Verteidigungsminister trifft. Wir haben wichtige Gespräche über Sicherheitsgarantien für Polen geführt, über die amerikanischen Soldaten in Polen und unsere Rüstungszusammenarbeit. Die Meldung wird sofort überschattet von einem offenen Brief, den US-Kongressabgeordnete an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schicken. Sie warnen vor Wahlbeeinflussung in Polen. Nicht durch die USA, die Autoren sind allesamt Republikaner. Nein, sie warnen vor dem liberalen Rafał Trzaskowski, für den eine polnische NGO Wahlspots geschaltet haben soll. Die Organisation soll auch aus dem Ausland finanziert worden sein. Trzaskowski distanziert sich, ist aber in der Defensive. Denn aus dem Ausland finanzierte Wahlwerbung ist in Polen verboten. Darauf, dass sich eine ganze Regierung einmischt, ist das polnische Recht jedoch nicht vorbereitet.
Soweit Martin Adam. Er berichtet für uns von der Präsidentschaftswahl in Polen jetzt am Sonntag und in dem Fall über die politische Einflussnahme aus den USA durch die Trump-Regierung. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages zu uns nach Norddeutschland. Die Meyerwerft in Papenburg, bekannt für große Kreuzfahrtschiffe, prüft den Einstieg in die Rüstungsindustrie. Entsprechende Überlegungen hat die Geschäftsleitung bestätigt. Also die Werfhallen, die das jahrzehntelange Know-how im Schiffsbau, all das könnte künftig auch für militärische Zwecke genutzt werden. Eine Entscheidung soll Anfang kommenden Jahres fallen. Der Plan steckt also noch in den Kinderschuhen, wie unser Niedersachsen-Reporter Thomas Stahlberg berichtet.
Die Werftgeschäftsführer haben einen Unternehmensberater ins Boot geholt. Gemeinsam wolle man ausloten, ob ein Einstieg ins Rüstungsgeschäft Sinn macht. Was die Papenburger dazu beitragen könnten, sagt ein Werftsprecher. Denn mit Rüstungsaufträgen lasse sich Geld verdienen. Der Staat motiviere dazu, sich einzubringen. Vorstellbar wären Unteraufträge für den Bau von Fregatten zum Beispiel oder auch der Bau kompletter Fregatten. Die nötigen Waffensysteme müsse man aber zukaufen. Aber, so der Sprecher, es könnten auch unkonventionellere Systeme sein, wie zum Beispiel schwimmende Plattformen für Drohnen oder unbemannte Hubschrauber für die Ostsee, die gerade erforscht werden. Der große Vorteil von Papenburg, die riesigen geschlossenen Hallen, also Schutz vor Spionagedrohnen. Bis Anfang kommenden Jahres will die Werft die Gedankenspiele abgeschlossen haben. Mit den Kreuzfahrtschiffen hat die Werft ja zuletzt wenig Geld verdient durch Managementfehler. Das soll sich jetzt bessern. Die Werft ist auch bis 2030 ausgelastet, hat nur noch Platz für einen Neuauftrag. Der Werftsprecher sagte, im Notfall könnte man aber vielleicht Kreuzfahrtaufträge später abliefern. Im Aufsichtsrat wurde das Thema Rüstung noch nicht groß besprochen und ich höre aus dem Umfeld der Werft von Insidern, so schnell geht das alles nicht. Das Umswitchen auf Fregatten dauert mindestens 10 Jahre. Völlig andere Schiffe, anderer Stahl. Andere Werften haben da mehr Kompetenzen. Der Betriebsrat sagt, es sei noch nicht groß drüber gesprochen worden auf der Werft, aber besser Arbeit haben als keine Arbeit haben.
Die Meyer-Werft prüft bald Kriegsschiffe statt Kreuzfahrtriesen zu fertigen. Damit enden unsere Themen des Tages für den heutigen Freitag, der 30. Mai. Einen guten Abend wünschen wir Ihnen.